ARD.
Der FC Bayern demonstriert wieder Stärke. 4:0 gegen Eintracht Frankfurt und Thomas Müller freut sich deswegen auf den nächsten Einkaufsbummel.
Am Ende des Tages geht es in dieser Saisonphase erstmal um Punkte. Und die musste man holen. Da ist die Art und Weise erstmal zweitrangig, aber natürlich für das eigene Gefühl ist natürlich, wie du dann am Ende so einen Sieg holst, natürlich nicht schon was anderes. Da werden wir die nächsten drei Tage deutlich lockerer durch München spazieren. Nicht nur, weil uns die Leute anders anschauen, sondern auch in der Leichtfüßigkeit.
Borussia Dortmund schießt sich den Frust von der Seele und gewinnt 6:0 gegen Union Berlin. Aber BVB-Trainer Niko Kovac ist deswegen jetzt noch nicht gerade ekstatisch.
Wir werden jetzt nicht großartig anfangen zu feiern. Es besteht auch gar kein Grund. Wir haben ein Bundesligaspiel gewonnen. Und jetzt geht's weiter.
Und in Liga 2 siegt der Hamburger SV durch 2 Tore von Lebensversicherung Davy Selke. Der will die Lorbeeren aber nicht allein.
Es liegt nicht nur an mir, sondern wie ich hier in Szene gesetzt werde von den Jungs, wie sie sich auch damit beschäftigen, wie meine Bewegungen sind, wo ich gerne in der Box hingehe. Es ist schon ein Riesenkompliment auch wert an die Truppe.
Ja, das alles und noch mehr besprechen wir jetzt im Sportschau Bundesliga Update. Seid gegrüßt und betrachtet uns wie euren Wahlzettel. Ihr habt nämlich wieder 2 Stimmen. Meine ist die von Tobi Schäfer und die andere kommt von Jens Walbrot.
Das hatte was von politischem Kabarett, lieber Tobi.
Die Sitzverteilung, du mir gegenüber, ich dir gegenüber, könnt ihr übrigens auch sehen, wie ihr wisst. Nochmal der Hinweis für alle, die uns nur hören. Es ist ja ein Videopodcast und das lohnt sich heute besonders, weil wir in der Folge nach dem Spieltag ja auch immer sehr viele Szenen dann zu sehen bekommen.
Dafür sind Tobi und ich besonders müde. Also da müsst ihr euch dann überlegen, ob es sich dafür auch lohnt.
Wir legen dann besonders viele Szenen drüber, damit ihr möglichst wenig uns sehen müsst. Ja. Wir steigen ein in die Nachbetrachtung des Wochenendes mit den Bayern, die 4:0 gegen Frankfurt gewonnen haben. Und ich sage, jetzt ist die Meisterschaft entschieden. Viele haben ja gesagt, nach dem 0:0 gegen Leverkusen war sie entschieden. Ich sage jetzt, weil jetzt haben die Bayern nochmal gegen eine Mannschaft gespielt, wo man dachte, Frankfurt, ja, die können die Bayern schlagen. Nee, können sie nicht.
Hast du nicht gesagt, die Meisterschaft ist nach dem 0:0 entschieden? Und warum machst du das jetzt nochmal?
Ja, jetzt mache ich mal noch einen Stempel drauf. Nee, ich habe aber auch gesagt, die Bayern gewinnen klar gegen Frankfurt.
Das stimmt, das muss man dir lassen. Ja, deine Prognose von Donnerstag stimmte auf jeden Fall.
Und das ja ohne Harry Kane. Er saß erstmal nur auf der Bank. Die Tore durch Olise, Ito, Gnabry und wirklich ein richtig schönes Tor von Jamal Musiala.
Das war Wahnsinn, das Ding.
Ein Sololauf fast über den ganzen Platz. Und das war wirklich eine gute Reaktion der Bayern auf diese Magerkost, die jetzt viel diskutiert wurde.
Zuletzt. Ja, ich finde aber, dass dieses, das stimmt. Ich finde aber dieses Tor von Musiala, das ist ja schon eigentlich irgendwie so ein, wie nennt man das, Gewaltdribbling oder so ein richtiges Willenstor.
Er hat ihn reingewollt.
Ja, das stimmt wirklich. Also erstmal schickt irgendwie Christensen hinter den Vorhang, dann wird er irgendwie gefoult, steht aber direkt wieder auf und will unbedingt dieses Tor machen, verletzt sich dann sogar auch noch dabei. Also das war, finde ich, schon auch ein bisschen Ausdruck für das Spiel. Und die Bayern hatten, glaube ich, auch nachdem Leverkusen gegen Kiel vorgelegt hatte, schon gemerkt, okay, lass mal nicht schleifen lassen jetzt. Und das war mit Sicherheit richtig anstrengend, weil sie ja unter der Woche in der Champions League, das war jetzt ja auch nicht nebenbei erledigt, die Nummer. Deshalb muss man sagen, Respekt, das war ein Willenssieg, obwohl es sich nach lockerflockig 4:0 weggefiedelt anhört.
Genau, Leverkusen hat seriös vorgelegt, hat in Kiel, wie erwartet, dann gewonnen mit 2:0 und die Bayern unbeeindruckt davon. Die haben jetzt in den letzten 10 Bundesliga-Heimspielen immer mindestens 3 Tore erzielt. Das ist schon auch nicht so schlecht.
Nö, das ist schon ganz okay, das stimmt. Und aber man muss ja auch sagen, dass wenn du mal das vergleichst mit dem Hinspiel gegen die Eintracht, dann ist es bei der Eintracht, finde ich, vor allem ja auch die Effizienz, die den Spielverlauf so möglich macht, die halt in der Hinrunde da war und jetzt halt nicht mehr. Ne? Mhm. Also die haben ja schon auch gerade am Anfang der Partie eine gute Chance durch Ekitike, dann direkt nach Wiederanpfiff den eingewechselte Wahi. Und im Hinspiel waren halt diese Dinger drin und jetzt sind sie es nicht. Und deswegen gewinnen die Bayern diesmal halt 4:0.
Für die Eintracht war es die erste Niederlage in diesem Jahr. Es wird jetzt ein bisschen gefährlich. Als nächstes spielen sie gegen Leverkusen, wenn sie es auch verlieren. Also sind jetzt aktuell auf Platz 5, 4 Punkte.
Mainz, ne? 5.
Das kann ganz schnell weggeschmolzen sein. Und die Bayern, die haben natürlich jetzt echt nochmal so ein bisschen auch diese Vorfreude auf das Duell gegen Leverkusen in der Champions League geschürt, wo ja irgendwie jetzt klar ist, also total krasse Außenseiter sind die Bayern da jetzt nicht. So wie es jetzt in den letzten Tagen immer angekündigt wurde.
Ja, also ich weiß nicht, ob die selbst Vorfreude empfinden beim Gedanken an das Match, aber zumindest haben jetzt beide sowohl Leverkusen als auch die Bayern irgendwie klar gemacht, dass sie schon irgendwie on point sind gerade. Ne?
Ja. Gucken wir, bevor wir weiter über die Bundesliga reden, erstmal schnell in Liga 2. Da hat Davy Selke den Hamburger SV an die Tabellenspitze geschossen. 2 Tore beim Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern. Selke jetzt hat die letzten 5 HSV-Tore erzielt. Insgesamt schon bei 16 Treffern ist er jetzt. Mhm. Er ist der Top-Torjäger der zweiten Liga. Der beste Selke aller Zeiten, oder?
Ja, ich finde der fokussierteste. So, also er ist jetzt ja das, was ihn eigentlich ja schon immer ausgemacht hat, so guter Strafraumstürmer zu sein, Näschen, auch kopfballstark. Aber sonst hat er halt immer noch gedacht, ja, ich muss jetzt auch noch der erste Anläufer sein, ich muss mir den Ball hinten holen, muss vielleicht auch noch auf der Sechserposition ein bisschen aushelfen. Also der ist ja immer total viel gelaufen, aber er wirkte auch oft so ein bisschen irgendwie gedanklich lost. So, was mache ich jetzt eigentlich ganz genau? Und ich finde, das ist das, was ihn von den Jahren vorher so krass unterscheidet, jetzt beim HSV.
Ja.
Dass er so total fokussiert ist.
Irgendwie. Und ich finde, er hat Führungsqualitäten. Auch das, was er immer sagt und so, ja. Der geht echt wirklich voran, ja. Und ist wirklich das große Fund, aber dann leider auch die Lebensqualität. Versicherung für den HSV. Das heißt, wenn Selke dann vielleicht mal nicht performen sollte, wovon aktuell nicht auszugehen ist, dann haben sie vielleicht ein Problem. Allerdings, der HSV seit 11 Spielen ungeschlagen, zu Hause noch gar nicht verloren. Ich glaube, also das mit dem Aufstieg, das muss jetzt einfach mal klappen. Obwohl jetzt der Frühling kommt, das ist ja immer so ein bisschen die Albtraumphase des HSV. Mhm. Aber es sieht schon sehr danach aus, als wenn die es dieses Jahr dann jetzt packen.
Ja, sie haben ja auch eine Tordifferenz von plus 22, seit 11 Spielen nicht mehr verloren. Das ist schon, also das ist wirklich krass. Auf der anderen Seite, auch in dem Spiel, da gibt's ja in der 44. Minute so eine Riesenchance für Kaiserslautern, für Weghesser, der komplett frei vorm Tor steht und daneben schießt. Wenn der reingeht und es geht mit 1-1 in die Halbzeit, kann das auch schon wieder in eine andere Richtung gehen. Und die sind jetzt ja auch noch nicht komplett kilometerweit weg, ne?
Ja.
Und der Herbst, wollte ich schon sagen, der HSV-Herbst, das Frühjahr kommt ja, wo sie in der Regel zuletzt in den vergangenen Jahren immer ein bisschen gestruggelt sind.
Ja. Lautern bleibt erstmal Dritter und für den HSV geht es jetzt als nächstes gegen Paderborn, Düsseldorf und Magdeburg. Das sind also jetzt wirklich auch nochmal Spiele,
ziemlich heftige Matches,
wo sie es oben ja nochmal zeigen können, dass sie tatsächlich dann vielleicht der Top-Favorit auf dem Aufstieg gerade sind. Köln verliert die Tabellenführung durch das 1-1 gegen Düsseldorf. FC hat 1-0 geführt und kriegt dann noch einen kuriosen Handelfmeter gegen sich.
Das sah, lustigste Tor des Spieltags.
Sah ein bisschen nach Volleyball aus und natürlich dann total ärgerlich. Aber die Kölner, das haben wir auch schon am Donnerstag gesagt, tun sich schwer gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte, haben nur 3 Spiele gewonnen gegen diese Mannschaften. Und das, obwohl Lukas Podolski auf dem Zaun der aktiven Fanszene zu sehen war, ne, in diesem Derby. Hat ja sowieso, war ja sowieso sehr viel Tamtam drumherum, die Choreo der FC-Fans.
Das war wie im Hinspiel, war das auch schon im Rheinstadion, das war auch schon, also in Düsseldorf, in der Düsseldorfer Arena, war es auch schon so geil und das war jetzt wieder richtig stimmungsvoll, finde ich.
Ja, aber die Choreo ist schon, die wird schon viel darüber diskutiert, ein Riesenbanner, wo ein FC-Fan ein Messer an den Hals der Glücksgöttin Fortuna hält. Das ist natürlich sehr martialisch.
Ja, und ein bisschen makaber ist es natürlich auch, klar.
Und es wird jetzt auch diskutiert, war das möglicherweise aber auch ein Deal mit dem Verein, dass der Verein gesagt hat, okay, ihr dürft das zeigen, wenn ihr dafür keine Pyro zündet. Da ist nicht ganz klar, gab es diese Absprache oder gab es sie nicht. Angeblich gab es trotzdem pyrobreite Ultras beim FC, aber es ist im Großen und Ganzen ja, glaube ich, dann doch friedlich über die Bühne gegangen. Wenn man sich zum Beispiel in der dritten Liga, gab es am Wochenende zwischen Rostock und Dresden, gab es wirklich auch krasse Ausschreitungen.
Ja.
So schlimm war es natürlich nicht.
Nee, aber Choreos, da werden wir gleich auch noch drüber reden, bei Dortmund gegen Union, da war ich im Stadion, das war auch richtig schön stimmungsvoll, muss man
und
sagen.
Und Wolfsburg hatte auch eine gute Choreo.
Ja, das, okay.
Warum lachst du jetzt?
Nein, ich lache überhaupt
doch,
nicht.
Doch, du lachst.
Nein, ich...
Also,
lass uns das abhaken mit den Choreos.
Genau, lass uns die zweite Liga abhaken und kommen wir mal zum Spieler des Wochenendes. Ist für mich eigentlich Serhou Guirassy, denn der hat 4 Tore gemacht beim 6-0 von Borussia Dortmund gegen Union Berlin. Der erste Viererpack seiner Karriere, der BVB sowieso mit einer sehr, sehr starken Leistung. Pascal Groß mit 4 Torvorbereitungen. Ich meine, zu Hause haben sie gegen Union immer gewonnen, aber wo kam das denn jetzt auf einmal her?
Hot Take. Ich glaube, der Hauptgrund ist, dass Jamie Gittens nicht gespielt hat.
Ja, ist er zu gut?
Der ist zu, also zuletzt war er nicht mehr zu gut, muss man ja auch sagen. Der hat ja seine Form schon auch ein bisschen verloren. Aber meiner Meinung nach war jetzt in dem Spiel komplett klar, wer der Go-To-Guy im BVB-Sturm ist, im BVB-Angriff. Und ich habe mich das total oft in dieser Saison gefragt, auf wen wollen die denn jetzt eigentlich das Angriffsspiel zuschneiden? Weil Guirassy wirkte ja ganz oft so verloren und Gittens wirkte oft wie derjenige, der dann am Ende der Finisher sein soll. Ne? Der kommt aber ja von außen, vom Flügel, zieht dann in die Mitte. Und
Der füttert Guirassy ja nicht.
Der füttert Guirassy nicht, sondern versucht, die hatten auch vor diesem Spieltag, jetzt hat Guirassy hat jetzt natürlich seine Statistik auch nicht hochgeschraubt, aber vor diesem Spieltag hatten Gittens und Guirassy fast gleich viele Torschüsse, obwohl Gittens der, obwohl Guirassy der Mittelstürmer ist. Und das Maxi Bayer passt da besser rein, weil der ein Kombinationsspieler ist, um den Flügel für eine Flanke vorzubereiten. So, der zieht ja gerne in die Mitte und macht den Raum frei und dann ist Pascal Groß jetzt ja ganz oft nach außen auf die linke Seite ausgewichen. Und von diesen 6 Toren, die Dortmund gemacht hat, wurden 5 über welche Seite vorbereitet?
Über Maxi Bayer.
Ja, über, also nicht von ihm, aber über die linke Seite, auf der sonst Jamie Gittens spielt. So. Und das zeigt für mich eigentlich, dass es also einfach eine andere Klarheit ins Spiel bei den Dortmund in das Angriffsspiel gebracht hat. Und deswegen konnte Guirassy auf einmal so durchdrehen. Natürlich hat das aber auch ein bisschen damit zu tun, dass Union jetzt so halb gut den Strafraum verteidigt hat.
Ja, lass uns zur Union gleich kommen. Beim BVB ist es ja dann das, was wir auch immer gesagt haben. Zu viele Einzelkönner, die einzeln für sich herausragend sind, aber zu wenig Struktur dann oder zu wenig System. Es gibt noch einen Namen, den man dann nennen muss in dem Zusammenhang, der dann vielleicht auch ein Verlierer des Spiels ist. Das ist Julian Brandt. Der war verletzungsbedingt nicht dabei und schon gewinnen die 6-0.
Ja, auch da, also da sehe ich die Rolle tatsächlich nicht so klar wie bei Jamie Gittens. Aber wenn du, Reyna ist ja der Ersatz für Julian Brandt und Reyna macht halt echt eine, spielt glaube ich eine total bedeutende Rolle, weil er ganz oft so den ich sag mal, den Lückenreißer für Guirassy tatsächlich gemacht hat. Und das ist ja eigentlich was irgendwie so eine Art Hilfsarbeit ist, sag ich mal. Also der hat eine unglaublich hohe Laufwerte gehabt, Gio Reyna, aber du hast ihn eigentlich so aktiv am Spiel kaum teilnehmen sehen. Aber er ist ganz oft in die vordere Reihe gegangen, um Innenverteidiger rauszuziehen und in diese Lücke konnte dann Guirassy rein. Also generell war ganz viel Bewegung vorne beim BVB und das hat den Unionern Probleme bereitet und das war anders als vorher und deswegen, klar, kann man vielleicht auch so sehen, aber man, also es ist halt auch wieder nur ein Spiel, ne? Du weißt halt nicht, die Unioner, gerade so in der letzten Viertelstunde fällt Union fast auseinander, also eigentlich fallen die auseinander. Welche Rolle spielt das dann dabei dafür, dass Dortmund halt so diesen Explosionsspieltag hinlegen kann?
Also gut, dann sprichst du Union jetzt nochmal an, dann kommen wir doch kurz
wollen
zu
wir nicht mal über Union sprechen, lieber Tobias?
Es war die höchste Bundesliga-Niederlage der Vereinsgeschichte. Sie sind auch wirklich sehr viel weniger gelaufen als letzte Woche. Ich glaube fast 15 Kilometer weniger. Steffen Baumgart war eben vor allem in dieser letzten Viertelstunde total unzufrieden, bleibt insgesamt aber gelassen.
Ich glaube, es bringt nichts, wie ein Rumpelstilzchen durch die Gegend zu laufen und klare Worte heißt ja meistens laut oder irgendwas. Das wird nicht passieren.
Ja, und nächste Woche geht es für Union dann gegen Kiel. Das ist dann wieder ein Spiel, das sie gewinnen müssen.
Ja, definitiv. Man kann Union, finde ich, jetzt auch zumindest außerhalb der letzten Viertelstunde gar nicht so einen großen Vorwurf machen, weil da viele Sachen schon auch, finde ich, ganz schlüssig waren. Dortmund hat eigentlich einfach ganz gute Mittel gefunden, finde ich, um Union halt einfach komplett in die Schranken zu weisen. Also beispielsweise Union hat versucht, Dortmund zu pressen. Dortmund hat dann mit langen Bällen geantwortet. Häufiger einfach die erste Linie überspielt. Dann hat Union die Bälle hinten gewonnen von den Dortmundern und die Dortmunder waren dieses Mal wirklich richtig stark darin, den Ball direkt zurückzugewinnen. Also vor den ersten beiden Toren zum Beispiel holt Benze Baidi, packt da irgendwie so Grätschen aus am gegnerischen Strafraum, um den Ball zurückzuholen. So, und das sind einfach Dinge, die es Union total schwer gemacht haben. Und nur die letzte Viertelstunde, finde ich, ist halt komplett diskutabel, weil da fallen sie halt auseinander.
Für Borussia Dortmund auf jeden Fall ein Sieg, der total gut tut, nachdem sie zuletzt zu Hause ja wirklich nichts gerissen haben. Jetzt sind 7 Punkte Rückstand bis zur Champions League und es ist die Frage, war das denn jetzt so die Wende? Und Kapitän Emre Can, der hat das geantwortet.
Über die Wende haben wir schon sehr, sehr oft in der Vergangenheit gesprochen. Haben ja immer gesagt, auch nach dem Lissabon zum Beispiel Spiel, haben wir gesagt, okay, jetzt werden wir liefern. Wir hoffen es, es wäre schön und wir wollen nächste Woche auswärts wieder liefern und ja, es wäre schön, wenn es so ähnlich wie heute läuft.
Nächste Woche auswärts beim FC St. Pauli, dann kommt Augsburg. Nein, nicht schon wieder der FC Augsburg. Da denkt man auch mal sofort an Schlimmes bei Borussia Dortmund. Dann geht's gegen Leipzig. Aber es sind jetzt Spiele, da kann der BVB sich wirklich wieder oben ranrobben an die Champions League. Ich glaube nicht, dass das Thema schon durch ist.
Nee, durch ist es noch nicht, aber es war halt auch wieder nur ein Spiel, lieber Tobi, wie wir bei Sporting auch schon gesagt haben. Ne?
Das stimmt. Wir kamen dazu, weil wir Serhou Guirassy zum Spieler des Wochenendes gemacht haben. Man hätte natürlich auch Alexis Claude Maurice nehmen können, mal zum nächsten Spiel zu gucken. Ja. Lupenreiner Hattrick beim 3-0 in Gladbach, der erste Augsburger Hattrick in der Bundesliga-Geschichte. Und für Gladbach war es natürlich extrem schwer, weil die eine Stunde in Unterzahl gespielt haben durch die rote Karte für Keeper Jonas Omlin. Kann man geben, die rote Karte, finde ich.
Ja, muss man. Also das ist schon, hat schon viel von Notbremse.
Und jetzt wird es ja auf der Torhüter-Position ein bisschen knifflig. Moritz Nikolas fällt ja bis Saisonende aus. Omlin wird jetzt gesperrt sein. Tobias Sippel hat dann wieder gespielt. Zum ersten Mal seit 2 Jahren, glaube ich. Ne? Der ist ja eigentlich auch schon eher so fast Torwarttrainer und war, glaube ich, gar nicht mehr vorgesehen. Sie haben noch einen relativ guten Keeper mit Jan Olschowski, der aktuell aber nach Aachen ausgeliehen ist. Ich weiß nicht, könnte man den zurückholen? Okay,
den kriegst du jetzt so. Also da muss Aachen zustimmen und die werden nicht zustimmen.
Naja, aber vielleicht macht es auch einfach Tobias Sippel, denn Erfahrung hat er auf jeden Fall. Es war ein gebrauchter Nachmittag für die Gladbacher. Tim Kleindienst fasst das nochmal zusammen.
Ja, es war halt einfach ein sehr beschissenes Spiel, ne?
Ja, und wir haben über die Europapokal-Ambitionen von Gladbach gesprochen. Die haben jetzt einen Dämpfer bekommen. Munter putzen, weiter geht's nächste Woche in Heidenheim. Das ist dann aber wieder ein Spiel. Da musst du
also das Torwartthema ist natürlich schon groß, ne? Weil die jetzt innerhalb von einer Woche beide, ich sag mal, etatmäßigen Keeper verloren haben. Und Tobi Sippel hat halt 2 Jahre nicht gespielt, buchstäblich. Also März 23 hat er sein letztes Bundesligaspiel gemacht. Die haben jetzt in der zweiten Mannschaft da auch noch einen. Aber das ist schon auch ein Thema, was jetzt dann tatsächlich denen möglicherweise die Saison verhagelt. Weil Sippel war jetzt an jedem Gegentor irgendwie zumindest nicht schuldlos.
Oh, du gibst ihm jetzt die Schuld für die Gegentore?
Gegen Augsburg? Also ich sag, dagegen mit Omlin kriegen die davon maximal ein.
Aber sie waren aber auch relativ unbedrängt, also der Claude Maurice.
Ja, das ist natürlich, entstehen diese Chancen dann. Das ist aber ja auch, Augsburg hatte 4 Torschüsse und davon waren 3 drin. So, und bei, also zumindest bei den ersten beiden sehe ich schon eine Teilschuld bei Sippel. Ich will ihm das ja überhaupt gar nicht vorwerfen, wenn du nach 2 Jahren mal wieder ein Bundesligaspiel machst und eigentlich eher im Trainerstab bist. Alles fein. Das kann dann passieren, ist halt ein blödes Spiel, aber trotzdem ist es was, was dann in den nächsten Wochen schon auch eine Rolle spielen kann. Ne?
Was wir ihm aber attestieren müssen, er sieht fantastisch aus.
Tobias Sippel. Das attestieren wir ja viel.
Viele waren ja überrascht, oh, der hat ja auf einmal ganz viele Haare. Ja, der hat sich die Haare machen lassen und hat jetzt nochmal die Chance auf der Bundesliga-Bühne zu performen. Wir kommen zum Tor des Spieltags. Für mich das 1:0 von Kilian Cedilha für den SC Freiburg gegen Bremen am Freitagabend. Das ist möglicherweise sogar ein Kandidat für das Tor des Monats. Ein richtig schöner Fallrückzieher. Auch sehr artistisch. Also das, wenn wir das machen, dann reißen wir uns alle Bänder und alle Muskeln.
Ich glaube, du brichst dir vor allem das Rückgrat.
Und es war ja auch nur das erste von 5 Toren gegen Bremen für Freiburg. Freiburg hat jetzt die letzten 4 Spiele alle gewonnen. Alle ohne Gegentor übrigens. Und ist jetzt, ja, maximal Kandidat für die Champions League.
Ja, diese Stabilität ist natürlich irgendwie das, was Freiburg auszeichnet. Auch jetzt gegen Werder, haben die Rolle halt auch angenommen. Ne? Werder will ja immer das Spiel machen und dann passieren halt ganz oft bei Werder leider, muss man sagen, weil das ja wirklich oft auch so in der Entstehung schön aussieht, was die versuchen. Aber dann haben sie halt so qualitative kleine Hakerer drin, dass sie Bälle verlieren unnötigerweise und Freiburg hat das komplett ausgenutzt. Bisschen Matchglück natürlich auch gehabt. Also dieses 5-0 ist schon ein bisschen hoch vielleicht, aber da wird sich natürlich beim SC Freiburg niemand drüber beschweren. Und bei den Veteranern ist, glaube ich, wichtig, dass jetzt Jens Stamer wieder zurückgekommen ist. Der ist eingewechselt worden. Wenn der wieder da ist, kommt da vielleicht wieder ein bisschen mehr Stabilität rein.
Freiburg ist jetzt 4., wie gesagt. Und Mainz auch direkt dahinter, auch auf einmal mit Champions League Luft in der Nase möglicherweise. Mainz gewinnt gegen St. Pauli mit 2:0. St. Pauli hätte da durchaus aber auch einen Punkt verdient gehabt. Ne? Also haben sich da eigentlich ganz gut präsentiert. Aber die Mainzer sind zu Hause einfach eine Macht. Die haben noch kein einziges Heimgegentor bekommen. Und das jetzt in diesen wunderschönen bunten Karnevalstrikots. Fastnachtstrikots.
Wunderschön.
Also bunt waren sie auf jeden Fall.
Ja, das muss man, bunt sind sie, das stimmt.
Wer jetzt seine Champions League Ambition nicht unbedingt untermauert hat, war der VfB Stuttgart. Nur 1:1 in Sinsheim bei der TSG Hoffenheim. Es ist für den VfB nur ein Sieg in den letzten 5 Bundesligaspielen. Als nächstes geht es gegen die Bayern. Das ist ein bisschen wenig. Als Vizemeister.
Ja, jetzt gegen Hoffenheim hat Stuttgart, finde ich, gar nicht so kein schlechtes Spiel gemacht. Die haben ja auch Riesenchancen, man muss da eher sagen. Luca Philipp, der Torwart von Hoffenheim, da habe ich ja gedacht, okay, wenn...
Tim Wiese reloaded.
Ja, also zum einen ja, Tim Wiese reloaded, aber zum anderen auch, so von den Skills her, ist ja auch gar nicht so weit weg von Tim Wiese, ne? Finde ich so sehr wuchtig, beweglich und der vertritt Oliver Baumann dann doch besser, als ich gedacht habe. Also das ist in dem Spiel war der auf jeden Fall ein Faktor.
Mhm. Ja, was sagst du zum VfB?
Ja, also eigentlich, finde ich, können die sich in dem Spiel, außer dass sie halt die Tore nicht machen, können sie sich wenig vorwerfen und das ist ja auch irgendwie ein Thema, was sich durch die Saison zieht und was vielleicht aber auch ein bisschen damit zu tun hat, dass sie in der vergangenen Saison hier und da auch Spiele gezogen haben, die vielleicht jetzt nicht zwingend gezogen werden mussten. Ne? Das gleicht sich ja dann manchmal auch ein bisschen aus. Aber also auch da, das Rennen um die Champions League wird komplett eng bleiben, bin ich mir sicher.
Ich glaube ja, das habe ich schon oft gesagt, der VfB gewinnt eh den DFB-Pokal. Da würden sie vielleicht auch unterschreiben, dann nur in die Europa League einzuziehen.
Ja, aber da wären sie ja dann eh drin mit dem DFB-Pokal.
In der Champions League, ja, in der Europa League, ja, meine ich ja, genau. Wir sind da hingekommen, weil wir angefangen hatten, über das Tor des Spieltages zu sprechen. Mhm. Hast du auch eins, was du gut fandest?
Ich fand, ja, also, das wirkt jetzt wahrscheinlich ein bisschen absurd, aber Erhan Masovic köpft einen Eckball für den VfL Bochum rein.
Ja, Tor des Monats wird es aber nicht.
Nee, Tor des Monats wird es nicht, aber es ist das erste Eckentor des VfL Bochum gewesen in dieser Saison. In der vergangenen Saison waren sie die Mannschaft, die die wenigsten Eckballversuche pro Tor brauchten. Jetzt sind sie die mit Abstand meisten, also brauchen sie die mit Abstand meisten. Das war die 104. Ecke und das erste Tor. Und ehrlicherweise ist es ja irgendwie so eine Regel, wenn du im Abstiegskampf steckst, musst du irgendwie sehen, dass du Standardsituationen an den Start bekommst.
Es war das 1:0 für Bochum in Wolfsburg. 1:1 ist das Spiel ausgegangen. Ja, und Masovic blüht ja auch nochmal neu auf unter Dieter Hecking. Und der hat mal erzählt, wie das war, wie er ihn wach geküsst hat.
Wir hatten, glaube ich, vor 4-5 Wochen mal, ist er mal zu mir reingekommen und wollte mal wissen, wie so sein Stand der Dinge ist. Sag mal, Jo, dass du gut Fußball spielen kannst, das sehe ich, aber kannst du auch gut verteidigen? Ja, manchmal ist er so ein bisschen laissez-faire im Training unterwegs gewesen, wo ihm auch im Training häufig Fehler unterlaufen sind. Und ich sage, ich brauche dich einfach 100% auf Sendung.
Ja, so werden hier die Leute auch immer motiviert. Ich brauche dich 100% auf Sendung, dann klappt das. Ja. Timo Horn wieder im Tor, ist offenbar jetzt auch ein Faktor.
Ja, also Timo Horn hat ja in der vergangenen Woche auch sehr da große Bedeutung dafür gehabt, dass sie zu Null gespielt haben. Patrick Drewes hat, glaube ich, nur zweimal in der ganzen Saison zu Null gespielt. Und Timo Horn direkt in seinem ersten Spiel von Anfang an, das ist natürlich dann schon auch was, wo ein Trainer dann anfängt zu überlegen. Ne? Und ja, das war jetzt ja auch wieder ein Faktor. Wolfsburg hat ja auch Riesenchancen gehabt.
Und die Fans des VfL Bochum auch ein Faktor. Das war auch wichtig. Die Spieler hatten ja den Fans vor der Abfahrt Bier, Snacks und Schals irgendwie spendiert. Das ist, Dieter Hecking hat es gesagt, wir müssen jetzt alle zusammenhalten. Jetzt haben sie wieder ein Heimspiel gegen Hoffenheim. Das ist natürlich eigentlich ein Must-Win-Spiel, weil dann das Programm für die Bochumer: Bayern, Frankfurt, Leverkusen und Stuttgart. Das sind dann vier Spiele, da mit ein bisschen Pech holst du da keinen einzigen Punkt. Und dann stehst du doch wieder weiter unten drin. Ja. Jetzt kriegen sie möglicherweise noch die beiden Punkte aus dem Unionsspiel dazu. Dann ist der VfL Bochum wieder der Top-Kandidat auf den Klassenerhalt auf einmal. Den hatten wir schon abgeschrieben.
Ja, wenn sie jetzt gegen Hoffenheim gewinnen, ziehen sie die ja dann auch wenn die heute gepunktet haben, nochmal ein Stück wieder mit unten rein. Aber ich bin mir auch sicher, dass, also bei dem Sieg gegen Hoffenheim bin ich mir gar nicht so sicher, aber bei den Spielen danach, sie haben Frankfurt und sie haben Stuttgart zu Hause. Eigentlich bin ich davon überzeugt, dass sie mindestens in einem von diesen vier Spielen, die jetzt kommen, von diesen schweren auch was holen.
Ja, aber nur, wenn sie auch gegen Hoffenheim was holen. Wenn sie gegen Hoffenheim nichts holen, wird der Druck so groß, dass es dann vielleicht zu groß ist, um gegen schweren Teams was zu holen. Ja. Die Enttäuschung des Spieltages ist für mich RB Leipzig. Nur, in Anführungszeichen, nur 2-2 gegen Heidenheim. Klar, nach 0-2 Rückstand zurückzukommen noch zum 2-2, es ist immer so ein Zeichen von, ja, die Moral stimmt aber. Aber
gegen Heidenheim, das in der Woche 120 Minuten gegen Kopenhagen wirklich bis auf die letzte Rille gegangen ist.
Also klar ist auch, das erste Gegentor für Leipzig ist ein Sonntagsschuss. Ja. Das zweite ist ein Elfmeter, den man nicht unbedingt geben muss. Also das ist natürlich auch ein bisschen unglücklich. So, und dann kommst du halt zurück. Aber hast Openda wie in der Startelf und hast einfach eine Power. Damit musst du Heidenheim tatsächlich zu Hause schlagen. Die Bilanz RB, die letzten 6 Spiele, 1 Sieg, 5 Remis. Champions League jetzt maximal in Gefahr, aber Kapitän Willi Orban, der bleibt entspannt.
Wir sind das ein Stück weit gewohnt, der Situation zu sein. Ein Stück weit jedes Jahr so bis zum letzten Spieltag gefühlt, ein Kampf um Platz 4. Deswegen verlieren wir jetzt nicht die Nerven, sondern werden weiter fokussiert arbeiten. Jetzt haben wir unter der Woche noch das wichtige Pokalspiel, wollen dann natürlich auch eine Runde weiterkommen. Und dann schauen wir dann schon auch am Wochenende dann wieder zum Heimspiel gegen Mainz.
Oh ja, das wird natürlich ein heißes Duell gegen Mainz dann.
Champions-League-Duell, ne? Ja. Hätte ich auch vor der Saison auch nicht gedacht. Aber ich finde übrigens, den Elfmeter, den Leipzig bekommt, muss man auch nicht unbedingt geben. Also es ist für mich auch ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit gewesen. Und bin voll bei dir, ist zu wenig, was von Leipzig kommt. Aber das sage ich ja schon länger.
für Heidenheim trotzdem jetzt ein Achtungserfolg. Vielleicht können sie jetzt mental den Europapokal abstreifen und können jetzt nochmal irgendwie daraus was schöpfen. Ich meine, Schmidt hat wieder rotiert in der Startelf, da waren wieder 7 neue drin. Das ist ja auch eigentlich immer schwierig
da. Aber das ist doch, also diese Belastung ist schon auch echt krass, gerade wenn du dann da in so ein K.O.-Spiel gehst und die lassen da wirklich auch gerade in der Conference League alles auf dem Platz. Das kann ich schon nachvollziehen, dass sie das so machen. Und in der ersten Halbzeit habe ich gedacht, als sie dann geführt haben, okay, das ist jetzt so für die vielleicht sogar so leichte Befreiung, dass sie dieses Thema jetzt irgendwie, dass sie wissen, wir haben jetzt nur noch diesen einen Wettbewerb, jetzt lass uns mal alles da reinhauen. Mal gucken, wie sich das dann in den nächsten Wochen so darstellt bei Heidenheim.
Wir beenden die Folge mit deiner Enttäuschung des Spieltages.
Rate.
Handelt es sich um einen Verein mit den Farben Blau und Weiß?
Ja, das ist schon mal richtig.
Okay, dann mach's kurz. Mach's kurz und schmerzhaft.
Ja, also Darmstadt ist die Enttäuschung nicht. Die haben 2-0 gegen Schalke gewonnen. Aber also klar, bei Schalke fallen wieder wichtige Spieler aus. Karaman konnte jetzt nicht spielen und Ziller ist ja auch verletzt, der Top-Stürmer quasi. Und damit fallen eigentlich die beiden wichtigsten Offensivspieler aus. Ja, das ist dann eine Erklärung dafür, dass sie nach vorne in Darmstadt brutal harmlos sind. Aber Darmstadt hat 2025 noch kein Spiel gewonnen. Und führt nach 5 Minuten 2-0 gegen Schalke.
Ja, und Schalke schießt nach der 51. Minute aber einfach gar nicht mehr aufs Tor.
Gar kein einziger Torschuss mehr, genau. Also das ist halt, ja, aber das kann man, finde ich, dann schon noch damit erklären, dass halt Karaman so unglaublich wichtig ist. Aber auf der anderen Seite, das ist halt auch einfach, das ist auch wirklich, wirklich Schalke in a nutshell, dass du dann auch noch von dem Spieler, der dir schon im Hinspiel 3 Stück eingeschenkt hast, nach 5 Minuten 2 Buden drin hast und eigentlich kann der Schiri abpfeifen und sagen, komm, lass das sein hier, der Rest ist eh egal. Naja.
Reg dich nicht so auf.
Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, mich dieses Mal ein bisschen entspannt hier hinzusetzen und das werde ich jetzt auch wieder tun.
Die Bilanz der Schalker in diesem Jahr, 6 Spiele, 2 Siege, 1 Unentschieden und 3 Niederlagen. Das ist Mittelmaß. Ich glaube nicht, dass sie was mit dem Abstieg noch zu
6
tun haben.
6 Punkte nur noch.
Ja, es ist nicht weit, aber ich habe so das
jetzt
Gefühl.
Preußen zu Hause.
Ja, das kann natürlich nochmal eng werden.
Aufwind.
Aber ne, das sind dann wieder die Schalker, die dann natürlich auch wieder in der Lage sind, auch mal wieder dann ein Ausrufezeichen zu setzen. Werden wir uns alles in Ruhe anschauen. Bleibt spannend, auch in Liga 2 im Tabellenkeller. Wir sind am Ende dieser Folge angekommen und weisen euch aber noch auf den DFB-Pokal hin, auf die 2 Spiele, die unter der Woche noch stattfinden. Am Dienstag Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen und am Mittwoch RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg. Wo kann ich denn von den Spielen was hören?
Du hörst alle Spiele, lieber Tobi, in der Sportschau-App auf sportschau.de und in der ARD-Audiothek, sogar Leipzig gegen Wolfsburg, was ja nur im Pay-TV ist.
Und dieses Bundesliga-Update mit einer Vorschau auf das nächste Bundesliga-Wochenende gibt es dann am Donnerstag wieder.
Ich freue mich schon drauf.
Eine schöne Woche euch.
Danke, dass ihr dabei wart.